Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert Sommerfest zum Einzug in den ZF-Campus. Professor Dr. Georg Jochum. Bau, Stelle. Reform der Erbschaftssteuer ohne Ende. Vom 12. September 2015.
Ich freue mich, dass Sie trotz des sehr schönen Wetters und des reichlichen Angebots an Speisen und alkoholischen Getränken trotzdem sich so etwas Trockenem widmen wollen wie der Erbschaftssteuer. Ich verspreche Ihnen, es wird nicht zu technisch heute, ein bisschen technisch schon, aber nicht zu sehr. Falls Experten unter Ihnen sind, nehmen Sie es mir nicht übel, ich werde bestimmte Dinge etwas vergröbern. Sie können dann in der Fragerunde natürlich dazukommen, aber ich würde darum bitten, dass Sie dann, also wenn wir in die Details von Verschonungsregelungen einsteigen, da schaltet dann der Rest ab. Also deswegen versuche ich das so weit wie möglich einfach zu halten. So, worüber wollen wir heute reden? Das Ganze hat ja die schöne Name Baustelle. Das Ganze, der Titel lautet dann Reform der Erbschaftssteuer ohne Ende. Dazu ist Folgendes zu sagen: Wir haben derzeit einen aktuellen Anlass für diesen Vortrag. Das Bundesverfassungsgericht hat Ende 2014 die Verschonungsregelungen für Unternehmen für verfassungswidrig erklärt. Und zwar, auch das ist einmalig in der Geschichte des Gerichts, es hat befunden, dass die Privilegierungen Überprivilegierungen seien. Das heißt also, es wurden Leute unmäßig verschont. Warum das so ist, werden wir uns dann anschauen. Und es gibt einen Reformentwurf, der ist jetzt vorgelegt worden im Sommer dieses Jahres. Und das ist, wie wir gleich feststellen werden, nicht die erste und wahrscheinlich auch nicht die letzte Reform der Erbschaftssteuer, weswegen wir hier auch diesen Titel Erbschaftssteuer ohne Ende gewählt haben. So, worüber werden wir reden? Wir werden zunächst uns einmal ein paar mit der Erbschaftssteuer als solcher beschäftigen und bei der Gelegenheit mit einigen, sagen wir mal, kurrenten Vorurteilen in der Bevölkerung aufräumen, werden uns dann mit der Entwicklung dieser Steuer beschäftigen und werden dann mal alle Reformen insgesamt bewerten. Und dann, das Ergebnis möchte ich vorwegnehmen, werden wir zu dem Ergebnis kommen, dass sich bei der Erbschaftssteuer nach wie vor um eine ungerechte Steuer handelt. Dann werden wir uns mit den Ursachen dieser Ungerechtigkeit beschäftigen, werden erkennen, dass diese Ursachen nicht beseitigbar sind und werden deswegen dann mit einem utopischen Ausblick beginnen oder enden, nämlich mit der Utopie einer gerechten Erbschaftssteuer. Nun, was ist die Erbschaftssteuer? Dazu ist zunächst einmal darauf hinzuweisen, dass die Bundesrepublik Deutschland, anders als realsozialistische Staaten, ein Steuerstaat ist. Das heißt, sie finanziert sich nicht durch eigene wirtschaftliche Aktivitäten des Staates, sondern durch die Teilhabe des Staates an wirtschaftlichen Aktivitäten aller Art. Und diese Teilhabe ist durchaus umfassend. Das heißt, der Staat greift im Prinzip auf Geldflüsse zu, wenn man das mal so nennen will. Also er greift zu auf den Zufluss von Geld oder den Zugewinn von Geld. Das tut er zum Beispiel durch die Einkommensteuer. Er greift auf die Verwendung zu. Das tut er dadurch, dass er zum Beispiel eine Umsatzsteuer erhebt. Und er greift auch auf den Bestand von Geld zu. Zum Beispiel, oder Vermögen zu, zum Beispiel durch die Grundsteuer, die eine Art Vermögensteuer ist. Das heißt, es gibt eine umfassende Teilhabe des Staates an den Geldströmen oder an dem Vermögen der Bürger. Und zu diesen Steuern gehört auch die Erbschaftssteuer. Dazu muss man wissen, dass die Steuern, die traditionell in Deutschland erhoben werden, werden mehr oder weniger enumerativ im Grundgesetz aufgeführt. So auch die Erbschaftssteuer, sie steht den Ländern zu und sie ist ausgestaltet als Bereicherungssteuer. Das heißt, sie greift zu auf den Zugewinn beim Erben oder Beschenkten. Es gibt Steuern, die gehen ein bisschen anders vor. Also in Kanada zum Beispiel ist die Erbschaftssteuer so eine Art, wie soll man sagen, Schlussbilanz des Toten. Also man schaut, wie viel hat der Tote in seinem Leben an Zugewinn erteilt und davon zieht man dann ein bisschen Steuer ab. Das ist sozusagen die Schlussbilanz. Der Mensch in Kanada ist so eine Art Unternehmen für die Steuer und dann wird eine Schlussbilanz gezogen und dann darf man da was abdrücken. Insofern ist die Erbschaftssteuer in Deutschland wahrscheinlich als Zugewinnsteuer gerechter. Und da sie auf den Zugewinn zugreift, ist sie auch keine Vermögenssteuer. Auch wenn das behauptet wird, sie greift nicht auf das Unternehmen des Erblassers zu. Das können Sie relativ einfach daran feststellen, dass eben die Steuerpflichtigen diejenigen sind, die etwas erwerben und nicht die Vermögensmasse als Ganzes. Und es ist auch keine Steuer, insofern auch keine Steuer auf die Steuer. Es wird ja immer gesagt, es wird da schon besteuert, das Vermögen wird dann nochmal besteuert. Das ist natürlich schon deswegen Unsinn, weil dann auch die Umsatzsteuer eine Steuer auf schon besteuertes Vermögen wäre, weil nämlich die Umsatzsteuer bezahlt wird aus den täglichen Einkäufen, die Sie erledigen. Und natürlich haben Sie, wenn Sie Einkommensteuer bezahlen, dieses Geld schon mal versteuert. Also insofern, dieses Argument zählt auch nicht. Und verfassungsrechtlich ist die Steuer gesichert. Das heißt, man kann sicherlich sagen, also die Erbschaftssteuer ist im System der Besteuerung ähnlich wie die Einkommensteuer eine Steuer auf den Zugewinn. Nur, und das ist die auch durchaus verständlich, die Erbschaftssteuer ist nicht in die Einkommensteuer integriert. Denn das würde bedeuten, dass bei einem Erben regelmäßig zwischen 15% und 45% Steuer anfallen würden, egal, und es gäbe keine Freibeträge, das wäre also sicherlich eher ungerecht. Ja, wie ist es zu dieser Steuer gekommen? Wie hat sie sich entwickelt? Naja, sie ist nach der Grundsteuer die älteste Steuer der Welt. Sie gab es schon im alten Ägypten und vor allem in Rom. Im Mittelalter hat man es dann abgeschafft. Und interessanterweise kam die Erbschaftssteuer wieder in Mode in den protestantischen Staaten. Der erste deutsche Staat, der die Erbschaftssteuer eingeführt hat, beginnenden 17. Jahrhundert, war der Stadtstaat Hamburg. Dicht gefolgt von den protestantischen Niederlanden. Das hat durchaus einen Hintergrund. Man hat in diesen protestantischen Ethiken es immer besser gefunden, wenn man selbst tätig wird und nicht das Erbe verprasst. In Frankreich als ersten katholischen Staat wird es Ende des 17. Jahrhunderts eingeführt. Dort weniger aus, sagen wir mal, moralisch-ethischen Gründen, sondern schlicht und ergreifend, weil der Staat pleite war. Insofern auch die Einführung in Deutschland im 19. Jahrhundert. Nach der Napoleonischen Kriegen wurde diese Steuer fast flächendeckend in Deutschland eingeführt, und zwar deswegen, um die Kriegslasten durch den Napoleonischen Kriege decken zu können. Als letztes hat Preußen hatte zwar schon vorher so ein paar Dinge, eine Erbschaftssteuer eingeführt im Jahr 1873. Zuvor, muss man sagen, waren diese Steuern alle sehr merkwürdig. Sie wurden eigentlich nur auf bürgerliche erhoben, also auf bürgerliche Vermögen. Der Adel war selbstverständlich von dieser Steuer befreit. Das heißt, der Adel hat keine Erbschaftssteuer bezahlt. Weil, ja, das war eben was fürs gemeine Volk. 1906 wird dann die Erbschaftssteuer als Reichssteuer eingeführt. 1974 kommt dann das heutige Gesetz zum Tragen, also in der heutigen Form. Das stammt aus dem Jahr 1974. In der Zeit dazwischen ist die Steuer sehr schwankend. Nach dem Krieg 1945 haben wir Steuersätze von bis zu 90% eingeführt durch die Alliierten, die auf diese Art und Weise außerfamiliäres Vermögen quasi konfiszieren wollten. Also das heißt, Vermögen, das, wo zum Beispiel eben keine Söhne mehr vorhanden waren und die das dann an irgendwelche anderen weitergegeben werden sollten. Das wurde quasi konfisziert. Da gab es eine Erbschaftssteuer ohne Freibetrag von 90%. Das hat man dann natürlich abgemildert und das heutige Gesetz in der heutigen Form ist so ungefähr, ist im Jahr 1974 eingeführt worden. Die Steuersätze schwanken ungefähr seit dieser Zeit immer, man kann so sagen, zwischen die Höchststeuersätze zwischen 30% und 50%. Das heutige Gesetz von 1974 wurde eingeführt, weil man mal wieder eine Einheitsbewertung durchgeführt hat. Und jetzt wird es ein bisschen technisch, weil nämlich das Problem der Erbschaftssteuer ist, dass wir ja nicht nur Geld erben. Beim Einkommen ist das ja ganz einfach. Da kommt Geld aufs Konto und da zieht man eben einen Prozentsatz ab. Beim Erben erben wir Häuser, wir erben Unternehmen, wir erben Aktien, wir erben Hausstand, Gemälde, Kunstgegenstände etc. Und diese nicht geldwerten Sachen, also diese Nicht-Geldsachen, die müssen bewertet werden. Und das ist vor allem ein Problem bei Grundstücken, weil man kann ja nicht den Erben zwingen, sein Grundstück, also alle Sachen zu versilbern und dann zu gucken, was da übrig bleibt. Sondern man muss das ja bewerten. Und da gibt es eine Konzeption, die stammt aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, also aus 1935, das ist die sogenannte Einheitsbewertung. Da hatte man die Vorstellung, also eine Schar von Finanzbeamten geht durchs Land und bewertet jedes einzelne Grundstück alle 10 Jahre. Das hat es einmal gegeben, und zwar im Jahr 1935 und das zweite Mal im Jahr 1964. Im Jahr 1964 war man aber nicht fertig mit der Bewertung, sondern man war genau 10 Jahre später mit der Bewertung fertig. Und dadurch ergab sich eine gewisse Schwankung, weil in diesen 10 Jahren natürlich der Vermögensgegenstand und auch die Bautätigkeit nicht eingeschränkt war. Kam das dann zu sehr merkwürdigen Ergebnissen. Also da, wo zum Beispiel 1964 noch landwirtschaftliche Betriebe waren, war plötzlich eine Wohnsiedlung entstanden. Und die Einheitsbewertung bedeutete, dass derjenige, der jetzt das Glück hatte, auf so einer Wiese aus dem Jahr 1964 sein Haus zu bauen oder gebaut zu haben, jetzt irgendwie einen relativ niedrigen Wert seines Grundstücks hatte. Während umgekehrt, in den 70er Jahren waren die Innenstädte ein bisschen vergammelt und da gab es eben dann diese Altbauten. Und diese Altbauten waren teilweise die Gründerzeitvillen, die in der Gründerzeit richtig wertvoll waren. Das heißt, die erbten eine Bruchbude, die aus dem Jahr 1964 bewertet plötzlich sehr viel mehr wert war, als sie jeweils hätten kaufen können. Um das zu mildern, hat man dann die Einheitswerte bei den Grundstücken hat man dann einen einheitlichen Abschlag von 40% auf diese Einheitswerte gemacht und man hat beim Kapitalvermögen und Aktien Gegenwartswerte genommen. Gegenwartswerte bedeutet, ich nahm den Aktienkurs am Tag des Todes oder der Tag der Schenkung. Ja, und so einer, der Kapitalvermögen geerbt hat, hat sich natürlich darüber aufgeregt, dass sein Vermögen irgendwie genau das wert ist, was es eben auch am Börsenwert hatte. Während andere, die da so ein Grundstück geerbt haben, irgendwie ein mehrere Millionen D-Mark teures Grundstück für in der Steuerbilanz dann für 50.000 Euro D-Mark stehen hatten. Und nun ja, es verwundert nicht, dass das Bundesverfassungsgericht das für verfassungswidrig erklärt hat. Und zwar bereits im Jahr 1995. Das Jahr 1995 fällt in das segenreiche Wirken meines lieben Kollegen Paul Kirchhoff beim Bundesverfassungsgericht, der ja nicht nur sich damit beschränkt hat, irgendwas für verfassungswidrig zu erklären, sondern auch gleich noch dem Gesetzgeber reingeschrieben hat ins Urteil, was er doch bitte zu tun hat. Und da stand dann also drin, Privilegierung von Familienvermögen, bei hohen Steuersätzen sei das erforderlich. Und er hat dann auch gleich gesagt, was er sich da so vorstellt. Familienheim, Hausrat, aber bitte nur in der engeren Familie. Also wenn Sie auf die Idee kommen sollten, Ihr Familienheim Ihrer Lebensgefährtin zu vermachen, dann greift das natürlich nicht. Also der nicht verheiratete Lebensgefährtin. Das muss also schon alles innerhalb der Ehe stattfinden. Dann zweitens Privilegierung von Unternehmen. Auch da hat er gesagt, dass das vorzunehmen sei. Das solle man doch bitte tun. Und der Gesetzgeber hat sich auch dran gehalten. Man hatte eine gewisse Frist bis zur Umsetzung der Reform. Das war dann 1997, ist die dann abgelaufen. Und man schuf für Grundstücke zunächst mal ein neues Bewertungsverfahren. Das ist das sogenannte Ertragswertverfahren. Vereinfacht gesprochen bedeutet das, man schaut, wie viel Miete so ein Objekt bringt. Und daraus errechnet man dann, wie viel das Gebäude als Kaufpreis, welchen Kaufpreis das Grundstück hätte. Ist natürlich schwierig bei unbebauten Grundstücken und bei landwirtschaftlichen Grundstücken und bei Grundstücken, die nicht vermietet sind. Aber da hat man sich dann auch was einfallen lassen. Ich will Sie damit jetzt nicht nerven, weil das ist wirklich, wenn man da ins Detail geht, ziemlich zahnschmerzerregend. Ich muss das kommentieren, das ist also immer großes Vergnügen, das zu machen. Da braucht man eine Flasche Rotwein für. Dann die Übernahme von Steuerbilanzwerten bei den Unternehmen. Das war ganz einfach. Man hat sich die Bilanz genommen und hat in der Bilanz geschaut, was gibt es an Aktiva und was an Passiva. Das hat man dann bewertet. Man hat die Vermögenswerte der Bilanz genommen und hat bei den nicht börsennotierten Unternehmen, wohlgemerkt, nach Steuerbilanzwerten bewertet. Und bei der Steuerbilanz brauche ich Ihnen nicht zu sagen, wenn Sie einen Vermögensgegenstand abgeschrieben haben auf einen Euro, dann stand der eben auch mit einem Euro in der Erbschaftssteuer drin. So ein Grundstück zum Beispiel, das über 30 Jahre da im Unternehmen war, war dann eben einen D-Mark wert. Man hat also die stillen Reserven nicht aufgeholt und bei börsennotierten Aktien und Unternehmen selbstverständlich den Wert zum Stichtag genommen. Also Stichtag ist der Tag, wo jemand stirbt oder schenkt. Tja, man kann diese Reform 1997 als Versuch betrachten. In der Tat hat das Bundesverfassungsgericht auch 9 Jahre später dann das Ganze für verfassungswidrig erklärt und hat jetzt eine ganz bemerkenswerte Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, wir müssen einen einheitlichen Bewertungsmaßstab finden, das ist der Verkehrswert. Verkehrswert bedeutet, das ist der Wert, der unter gewöhnlichen Umständen durch den Verkauf eines Gegenstandes zu erzielen ist. Dass das ein bisschen unsinnig ist, dazu komme ich gleich noch. Die zweite Geschichte ist, er hat gesagt, Bewertungen oder Verschonungen dürfen in der Bewertung nicht vorgenommen werden, sondern sie müssen durch sachlich begründete, und das ist jetzt eine Wortschöpfung des Bundesverfassungsgerichts, die ich Ihnen hier mal im Original präsentieren will, normklare Verschonungsregelungen. Das, was damit gemeint ist, hat der Gesetzgeber dann in der Reform 2008 umgesetzt. Durch den Verkehrswert als allgemeinen Vermögenswert entstehen 2 Probleme. Denn Grundstücke und Unternehmen werden plötzlich bei der Erbschaft sehr viel mehr wert. Und es ist überhaupt gar keine Frage, dass bei einem Spitzensteuersatz von 30% oder 50%, der in diesem Gesetz drin stand, es für ein Familienunternehmen problematisch wird, diese 30% oder 50% sofort Cash auf den Tisch des Fiskus zu legen. Also hat man sich gesagt, man macht mal was. Wir verschonen die Unternehmen. Und da kam es jetzt zu einer sogenannten normklaren Verschonungsregel, die ich Ihnen jetzt hier ungefähr mal darstelle. Also, Betriebsvermögen ist entweder zu 85% oder zu 100% steuerfrei, je nach Wahl des Erben. Bedingung für die Steuerfreiheit ist, dass die Lohnsumme des Betriebes in 7 beziehungsweise 10 Jahren nicht unter 650% beziehungsweise 1000% sinkt. Das bedeutet, wenn Sie 10 Jahre, also 100% Verschonung haben sollen, dürfen Sie keinen einzigen Mitarbeiter in 10 Jahren entlasten. Oder Sie müssen die Löhne so erhöhen, dass die Lohnsumme immer gleich bleibt. 10 Jahre ist viel Zeit für so ein Unternehmen. Das hat man dann auch in der Krise ein bisschen abgemildert, aber im Prinzip bleibt das so. Und dann hat man aber was sehr Schönes gemacht. Man hat Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern ohne Erhalt des Nachweis des Erhaltes der Arbeitsplätze freigestellt. Dass das eine Riesenlücke war, da kommen wir gleich zu. Und man hat bis zu 50% des sogenannten Verwaltungsvermögens als befreites Betriebsvermögen angesehen. Das lag daran, dass man den Begriff des Verwaltungsvermögens jetzt definiert hat. Also man hat einzelne Vermögensgegenstände als Verwaltungsvermögen definiert, zum Beispiel Gemälde. So, und dann kamen natürlich die Gemäldegalerien und haben gesagt, das ist aber bei uns Betriebsvermögen. Klar. Also hat man gesagt, wie machen wir das? Also anstatt jetzt hinzugehen und zu sagen, Verwaltungsvermögen oder Betriebsvermögen ist alles, was dem Zweck des Betriebes unmittelbar dient und das dann der Verwaltung zu überlassen, was das im Einzelnen heißt, hat man dann angefangen, diese Einzelfälle im Gesetz zu regeln. Das Ganze ist wunderbar kompliziert. Ich gebe so einen Kommentar zum Erbschaftssteuerrecht heraus und war heilfroh, dass ich das nicht machen musste, weil ich es auch teilweise nicht verstanden habe, aber ist ja auch egal. Das Bundesverfassungsgericht, oder sagen wir mal so, das Ganze hat dann Konsequenzen gehabt. Die Konsequenz war, dass Unternehmer durch die Reform in der Lage waren, praktisch ihr gesamtes Vermögen steuerfrei zu übertragen. Und eine dieser Gestaltungen war die sogenannte Cash GmbH. Weil Betriebe unter 20 Mitarbeiter vom sozusagen vom Nachweis der längeren Beschäftigung, also der Lohnsumme befreit waren, hat man eine kleine GmbH gegründet. In dieser kleinen GmbH hat man 50% Verwaltungsvermögen reingepackt, also zum Beispiel Gemälde, Häuser, und 50% Bargeld. Weil Bargeld Betriebsvermögen war, hatte man dann einen Betrieb. Der hatte weniger als 20 Mitarbeiter und dieser Betrieb konnte dann quasi dazu genutzt werden, das Ganze zu übertragen. Die sogenannte Cash GmbH. Und da haben sich natürlich einige Kollegen von mir, Steuerberater, da richtig eine goldene Nase dran verdient an diesen Ideen. Und das Ganze poppte dann beim BFH auf. Und dann hat der BFH, das ist einmalig in der Geschichte des deutschen Steuerrechts, wegen einer Überprivilegierung eine Vorlage nach Artikel 100 des Grundgesetzes gemacht. Das heißt, das Gesetz wegen Verfassungswidrigkeit dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann im Jahr 2014, ist es diesem gefolgt, dem BFH, und zwar weitgehend. Im Einzelnen wurde moniert die bedingungslose Freistellung von Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern, die Übertragung von bis zu 50% des Verwaltungsvermögens im Rahmen eines Betriebsvermögens, die Freistellungen auch von größeren Unternehmen ohne Bedürfnisprüfung. Man konnte Milliardenunternehmen quasi übertragen und da hat man sich natürlich schon die Frage gestellt, muss das sein? Und dann die Gestaltungsmöglichkeiten, die sogenannte Cash GmbH. Seitdem rauscht es wieder im Wald und es gibt jetzt dann immerhin einen Entwurf, eine sogenannte minimalinvasive Reform, so hat das der Schäuble genannt. Das heißt, man hat die Vergünstigungen nur dort angegriffen, wo sie explizit verfassungswidrig sind. Explizit verfassungswidrig sind sie, das heißt, also man hat jetzt Unternehmen unter 20 Mitarbeitern, müssen jetzt auch einen Nachweis zum Erhalt der Arbeitsplätze bringen. Es ist eine klare Abgrenzung von Verwaltungs- und Betriebsvermögen vorgenommen worden. Betriebsvermögen ist jetzt alles, was dem Betrieb unmittelbar dient. Und alles, was dem Betrieb nicht unmittelbar dient, ist Verwaltungsvermögen. Also Beispiel, die Maschine, die in der Werkshalle steht, ist Betriebsvermögen, das Gemälde im Vorstandszimmer nicht. Weil das Gemälde im Vorstandszimmer dient nicht unmittelbar dem Unternehmen, weil kein Kunde wegen des Gemäldes im Vorstandszimmer oder das nicht verkauft wird oder was weiß ich. Da kann man sich dann drüber unterhalten. Ja, da werden also tausende von Rechtsstreitigkeiten werden über diese Abgrenzung folgen, was da nötig ist und was nicht. Ich sehe schon, die Finanzgerichte haben viel zu tun in den nächsten Jahren. Nun, dieses Betriebsvermögen wird verschont und Cash-GmbHs sind auch nicht mehr möglich. Da hat man auch einen Riegel vorgeschoben in einer recht komplizierten Regelung. Tja.
Ja?
Die bleiben unberührt davon, ja. Nur, dass die jetzt, ja, es gibt jetzt diese Bedürfnisprüfung, und zwar sagt der Gesetzgeber ab 142 Millionen Euro Umsatz muss eine Bedürfnisprüfung durchgeführt werden, um den Erlass zu erhalten. Und wenn dann dieser Erlass nicht möglich ist, und diese Bedürfnisprüfung ist davon abhängig, dass 50% des vorhandenen, also des beim Erben vorhandenen Vermögens und 50% des ererbten Vermögens nicht ausreichen, die Erbschaftssteuer zu bezahlen, also des außerhalb des Nichtbetriebsvermögens. Also das Betriebsvermögen wird rausgenommen und man guckt, wie viel restliches Vermögen hat man, und wenn 50% dieses restlichen Vermögens reichen, die Erbschaftssteuer zu bezahlen, kommt allenfalls noch eine Stundung in Frage. So. Kompliziert, aber ich will das jetzt auch nicht weiterführen. Sondern ich möchte mich jetzt mal mit den gesamten Reformen beschäftigen. So. Das Bundesverfassungsgericht hat eine klare Linie verfolgt. Es sagt, es muss eine Gleichheit in der Bemessungsgrundlage bestehen und die Verschonung, die dann erforderlich wird aus allen möglichen wirtschaftlichen sonstigen Gründen, die darf in der Bewertung nicht erfolgen, sondern die muss dann später bei der Steuer selber ansetzen. Interessant an der ganzen Geschichte ist an dieser Reform, trotz dieser großzügigen Verschonungsregelungen steigt das Aufkommen aus der Erbschaftssteuer ständig. Wir hatten im Jahr 1997 4 Milliarden D-Mark Aufkommen und haben heute 5,9 Milliarden Euro Aufkommen. Das ist nicht viel, das ist ungefähr der Bereich der Kfz-Steuer, aber das ist eine signifikante Steigerung, vor allem wenn man sich überlegt, dass Unternehmen in den letzten Jahren quasi steuerfrei vererbt werden konnten. Das bedeutet natürlich nichts anderes, als dass die Entlastung der Unternehmen auf Kosten anderer Erben stattfindet. Ja, die anderen Erben zahlen mehr dafür, und dafür werden die Unternehmer entlastet. Das ist ein Ergebnis einer erfolgreichen Lobbyarbeit, die, muss man neidlos anerkennen, und richtig gut funktioniert hat. Und an dieser Grundaussage wird natürlich diese minimalinvasive Reform nichts geändert. Das heißt, es bleibt dabei, dass Unternehmen steuerfrei vererben können, während gleichzeitig der Rest eine höhere steuerliche Belastung zu tragen hat. Ja? Das ist zusätzlich noch zu erwähnen, gibt es, dass es Gestaltungsmöglichkeiten auch bei dieser Steuer gibt. Das beste Beispiel ist, wenn ich Grundstücke vererbe. Wenn ich Grundstücke vererbe, ist das zunächst mal Verwaltungsvermögen. Wenn ich jetzt aber drei von diesen Grundstücken oder ein Grundstück, wo ein Mehrfamilienhaus steht, in Eigentumswohnungen umwandle, wird schwupp aus diesem Betriebsvermögen gewerbliches Vermögen, nämlich gewerblicher Grundstückshandel. Und mit dem gewerblichen Grundstückshandel kann ich dann sagen, das ist Betriebsvermögen, in diesem Betriebsvermögen sind die Grundstücke notwendig und dann kann ich das sozusagen steuerfrei, das Immobilienvermögen steuerfrei auf die nächste Generation übertragen. Ich muss eigentlich aus meinem Verwaltungsvermögen nur irgendwas Gewerbliches machen. Nachhaltig Gemälde verkaufen oder so etwas. Ja, wenn Sie ein Schloss haben, vererben, machen, gucken Sie mal, was Sie da an Bildern haben, die Sie ohnehin nicht mehr brauchen, und sagen, wir machen jetzt mal eine Galerie. Ja, also Tricks gibt es da auch. Also im Ergebnis würde ich sagen, ist das eigentlich ungerecht. Die erste Quelle dieser Ungerechtigkeit ist das Bundesverfassungsgericht selbst. Nämlich diese Bewertung nach dem Verkehrswert. Dazu müssen wir mal Folgendes sagen. Der Verkehrswert ist der Wert, den ich unter gewöhnlichen Umständen an einem Stichtag erzielen kann. Das Problem ist nur, der Stichtag sind keine gewöhnlichen Umstände. Man kann sich mal Folgendes vorstellen. Nehmen wir mal an, Sie erben ein Unternehmen. Und jetzt würden Sie quasi gezwungen, dieses Unternehmen zu verkaufen. Dann werden Sie niemals den Wert bekommen, der unter gewöhnlichen Umständen, das heißt, wenn Sie nicht verkaufen müssten, für das Unternehmen gezahlt wird. Genau das Gleiche mit jedem anderen Gegenstand. Wenn Sie ein Grundstück verkaufen müssen, und das jeder weiß, da kriegen Sie nicht viel dafür. Das heißt, der Verkehrswert ist eigentlich unrealistisch. Denn der Verkehrswert ist ja immer nur ein Wert, den ich erzielen kann, wenn ich gewöhnliche Umstände habe. Die habe ich aber nicht. Sondern ich habe einen Stichtag und an diesem Stichtag soll sozusagen ein gewöhnlicher Verkauf stattfinden. Das ist aber nicht das, was da passiert, sondern eigentlich müsste der Steuerwert an Liquidationswerten ansetzen. Das heißt, an dem Wert, den ein Gegenstand hat, wenn ich ihn verkaufen muss. Und das würde bedeuten, dass natürlich der Wert eines solchen Vermögens quasi auf den Kernwert schmilzt. Das heißt, der Wert, der sozusagen dem wirtschaftlichen Gegenstand unabhängig von Umständen gegenwohnt. Denn natürlich hängt ein Verkaufspreis, das wissen wir alle, auch vom Marketing ab. Ja, ein Makler kommt und sagt, die Bruchbude ist super, haben sie ein bisschen angestrichen, ja, die Leute sind leichtgläubig, kriegen sie einen riesen tollen Preis. Andere sind völlig unfähig im Verkaufen und kriegen dann halt weniger. Ja, das heißt, es ist im Prinzip ein völlig aus der Luft gegriffener Wert. Also im Prinzip sollte man sagen, was ist sozusagen der Minimumwert? Das ist das Erste. Das heißt, wir haben eine tendenziell zu hohe Bewertung des Vermögens. Die zweite Quelle ist die Gier des Fiskus. Die Gier des Fiskus sagt, ich verschone die Unternehmer, aber gleichzeitig soll das aufkommensneutral sein. Aufkommensneutral, wenn Sie den Begriff hören, heißt das immer, die einen werden entlasten, die anderen zahlen mehr. Ja? Und deswegen hat der Gesetzgeber hohe Steuersätze in dem Gesetz drin. Hohe Steuersätze, 30-50% in der Spitze. Dann, diese Steuersätze verursachen natürlich die Verschonungsnotwendigkeit für Unternehmen und diese Verschonung von Unternehmensvermögen, die dann an die Arbeitsplätze geknüpft sind, auch teilweise widersinnig. Was machen Sie denn in der Wirtschaftskrise? Ja, in der Wirtschaftskrise müssen Sie Leute entlassen und dann dürfen Sie auch noch Erbschaftssteuer zahlen. Dann machen Sie, das macht Sie sozusagen dann gleich doppelt kaputt. Ja, da gibt es natürlich dann auch Regelungen, da können Sie sich dann nochmal das Stunden lassen und solche Sachen. Aber wenn Sie so eine Stundung haben, so eine Steuerschuld haben, dann gibt Ihnen auch keine Bank mehr einen Kredit oder Ihr Kreditrating sinkt. Das sind alles so schöne Dinge, die man da nicht gedacht hat. Tja, was machen? Die einen sagen, die Abschaffung der Steuer ist die gerechte Lösung. Ja, vordergründig ist das immer so. Wenn ich etwas abschaffe, habe ich keine Probleme mehr. Leider ist es so, diese Einnahmeausfälle sind ja zu kompensieren. Da kann ich zwei Dinge machen. Ich kann entweder sparen oder ich kann die anderen belasten. Das heißt zum Beispiel, ich kann die Einkommensteuer erhöhen, ich kann den Soli belasten, ich kann die Umsatzsteuer erhöhen. Das bedeutet dann aber nichts anderes, als dass ich die Erben privilegiere und gleichzeitig diejenigen, die sozusagen mit eigener Arbeit wirtschaften, stärker belasten. Und das ist in einer Marktwirtschaft nicht zu rechtfertigen. Das ist schlicht leistungsfeindlich. Es ist im Übrigen auch sehr erstaunlich, weil das eigentlich etwas ist, was mit also sozusagen einer kapitalistischen Wirtschaft auch nicht zu vereinbaren ist, denn das ist im Prinzip nichts anderes als die Wiedereinführung des Feudalprinzips. Ja, der Adel war immer befreit und es stellt sich natürlich die Frage, warum ein Vermögen sozusagen erworben werden kann von jemandem, der dafür nichts tut und das auch noch steuerfrei, während der Rest Steuern zahlt. Also die Abschaffung der Steuer ist sicherlich keine gerechte Lösung. Die gerechte Lösung ist eigentlich die Ausgestaltung. Und dazu ist mein Vorschlag drei Dinge. Erstens, Bewertung des Vermögens nach Liquidationswerten, das heißt nach dem sozusagen Minimalwert eines Verkaufs. Zweitens, gleichmäßige Heranziehung von jedem durch Abschaffung von Freibeträgen und Verschonungsregelungen und dafür niedrige Steuersätze. Höchststeuersatz 10%. Das wäre immer noch für den Fiskus gewinnbringend. Immer noch. So eine gerechte Steuer würde auch niemandem wehtun, denn 10%, ein Unternehmen, das 10% Erbschaftssteuer nicht bezahlen kann, wo das auf den Liquidationswert wohlgemerkt, da stellt sich die Frage, ob das Unternehmen wirklich so gut aufgestellt ist. Ja. Das Ganze ist allerdings utopisch. Und das ist etwas, was mich dann auch zu dem Schluss hier kommen lässt, nämlich zu der Frage, warum alle diese Reformen bei einer doch, um diese Diskussionen bei einer doch relativ unbedeutenden Steuer. Wenn Sie sich überlegen, die Einkommensteuer bringt jedes Jahr 200 Milliarden in die Kasse, diese Steuer gerade mal 6. Trotzdem wird die mit einer Werbe diskutiert, dass sich da also die Balken biegen. Das kann eigentlich nur damit erklärt werden, dass diese Steuer an letzte Dinge anknüpft. Diese Steuer knüpft an Tod, an den Tod an, und es ist interessanterweise vor allem die Erblasser, die hier diskutieren. Und das ist auch eigentlich verständlich, denn in dem Moment, durch die Vererbung von etwas, von Gegenständen, erreichen sie natürlich so etwas wie eine gewisse Unsterblichkeit. Ja? Das heißt, der Gedanke, der dahinter steht, hinter dem Erben ist ja, Vererben ist ja, dass die nächste Generation, dadurch, dass die Gegenstände da sind und das Vermögen da ist und das dann weitergetragen wird, dadurch natürlich auch in der langen Kette der Generationen hintereinander die Erinnerung an den Großvater und so weiter und die Ahnen aufrechterhalten wird. Und das ist ein offensichtlich ganz tiefes menschliches Bedürfnis, ein sehr tiefes menschliches Bedürfnis, das ja auch dazu führt, weswegen wir ja auch, sagen wir mal, dieses Feudalprinzip in der Wirtschaft und auch im Bürgertum eigentlich nicht rauskriegen. Es wird ja, ich meine, wenn Sie mit Ärzten diskutieren über die Vererbung von Praxen, dann sagen die Ihnen ins Gesicht, dass die Kinder von Ärzten bessere Ärzte sind. Das ist natürlich Unsinn. Genauso wenig wie der Sohn eines Königs ein besserer König ist als jemand anders oder der Sohn eines Herrschers ein besserer Herrscher ist als jemand anders, das ist natürlich Unsinn. Ja? Nur das wird da allen Ernstes vertreten. Und das kann man eigentlich nicht erklären mit irgendwas Rationalem, sondern mit was Irrationalem. Und dadurch ist auch die Diskussion irrational. Und dieser Kampf der Steuer, um diese Steuer, wird deswegen auch irrational geführt. Und ein Gesetzgeber, ein demokratischer Gesetzgeber, der solchen Emotionen gegenübertreten muss, der muss irgendwann passen. Und deswegen kann ich nur sagen, dass der demokratische Gesetzgeber, obwohl das eigentlich relativ einfache Lösungen wären, die nicht umsetzen wird können. Weil das nämlich bedeuten würde, dass auch die einfache Mittelstandsfamilie, die der Oma ihr Häuschen vererbt, auch Erbschaftssteuer zahlt, wenn auch wenig. Aber das ist in unserer Gesellschaft nicht zu machen, sondern in unserer Gesellschaft zahlen nur große Vermögen und dafür viel Erbschaftssteuer. Und das ist eigentlich auch ungerecht. Nur, wie gesagt, ein demokratischer Gesetzgeber kann das wahrscheinlich nicht umsetzen, weswegen wir am Ende dieses Vortrags wahrscheinlich wieder am Anfang stehen und sagen können, Reform der Erbschaftssteuer ohne Ende. Ich danke für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung, falls Sie welche haben.
Sie hörten Sommerfest zum Einzug in den ZF-Campus, Professor Dr. Georg Jochum. Baustelle, Reform der Erbschaftssteuer ohne Ende, vom 12. September 2015.